Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem 1. Königebuch, Kapitel 19, die Verse 15 bis 18. Aber der Herr sprach zu Elia: Geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram und Jehu, den Sohn Nimschis, zum König über Israel und Elisa, den Sohn Schaphats von Abel-Mehola, zum Propheten an deiner Stadt. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hazaels entrinnt, den soll Jehu töten, und wer dem Schwert Jehus entrinnt, den soll Elisa töten. Und ich will übrig lassen 7000 in Israel, alle Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal, und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Der Prophet Elia hatte eine sehr schwere Zeit hinter sich, war eine gewaltige Schlacht, geistliche Schlacht, die geschlagen worden war auf dem Berg Karmel. Und es sah so aus, als würde es im Volk Israel zu einem Durchbruch göttlicher Gnade kommen. Ich denke noch einmal an die Worte, die Elia an das Volk richtete: Wie lange hinket ihr auf beiden Seiten? Ist der Herr Gott, so wandelt ihm nach, ist es aber Baal, so wandelt ihm nach. Nun, Gott bekannte sich zu Elia und dem, was er tat auf dem Berg Karmel, offenbarte seine Macht und Herrlichkeit, offenbarte sich als der wahre Gott im Unterschied zu Baal, dem Götzen, und es sah eigentlich alles ganz positiv aus, denn das ganze Volk rief: Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Also der Gott Israels, Yahweh, ist der wahre Gott im Unterschied zu Baal und die anderen Götzen. Es sah also sehr positiv aus, aber nun kam es zu einem herben Rückschlag, und die Reformation im Volk Israel schien an der Person, der gottlosen Person Isebel, zu scheitern. Und in einer schwachen Stunde flieht der Prophet Elia, der vorher so mutig aufgetreten war, vor Isebel und ihren Drohungen. Er kam hinein in die Wüste und wünschte sich zu sterben. Es ist genug, so sagte er, so nimm nun her meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm: Steh auf und iss. Und er sah sich um, und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach: Steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berg Gottes, dem Horeb. Er wollte also nicht mehr leben. Alles, was er sich erhofft hatte für Israel, schien nun gescheitert. Und nun sehen wir ihn dort unter dem Wacholderstrauß liegen, unter dem Wacholder liegen, völlig ermattet, völlig erschöpft. Wir würden heute vom Burnout sprechen oder von einer Erschöpfungsdepression. Total fertig, und da sehen wir, wie Gott in liebevoller Weise für seinen Knecht Elia Sorge trägt. Er darf zunächst einmal schlafen, schlafen, schlafen. Das ist in solchen Fällen, wenn der Mensch total erschöpft ist, seelisch erschöpft, körperlich erschöpft, immer noch die beste Medizin. Mag noch anderes dazukommen, was man gebrauchen kann, um wieder zu Kräften zu kommen, aber der Schlaf ist wirklich eine wunderbare, heilsame Sache. Gott stellt ihn also hier noch nicht zur Rede. Er macht ihm keine Vorwürfe, sondern er lässt ihn sich ausruhen. Er darf schlafen und zwischendurch essen und trinken, bis er wieder zu neuen Kräften gekommen ist. Wir sehen also, welch einen fürsorglichen, liebevollen himmlischen Vater auch wir in unserer Zeit haben dürfen. Nicht nur Elia damals, sondern was ihm galt, das gilt ja auch uns, jedem Einzelnen von uns. Und wenn wir in solche Phasen hineinkommen, dann dürfen wir uns darauf berufen, dürfen wir uns daran erinnern, Herr, so wie du damals für Elia gesorgt hast, wie du mit ihm umgegangen bist, so sorge auch bitte für mich. Und der Herr tut es auch. Und nun marschierte er zum Berg Horeb und hat dort eine Gottesoffenbarung, aber es sieht so aus, wir kommen gleich noch einmal darauf zurück, dass Elia im Grunde genommen nicht begriffen hatte, was Gott eigentlich wollte, was er ihm damit sagen wollte. Und nun bekommt Elia neue Aufträge. Und das ist doch etwas Erstaunliches. Und das zeigt uns die große Treue Gottes im Umgang mit seinen Knechten. Seine Gaben und Berufungen können ihn nicht gereuen, so lesen wir im Römerbrief. Gott ist und bleibt getreu. Das ist es, was wir uns zunächst einmal heute Morgen merken wollen, was wir uns ins Herz hineinschreiben wollen, gerade wenn wir angefochten sind, wenn wir in inneren Nöten sind, wenn wir Probleme haben oder wenn wir denken, Gott kann mich nicht mehr gebrauchen, ich habe zu oft versagt, ich habe zu viel Schuld und Sünde in meinem Dienst auf mich geladen. Dann dürfen wir uns daran erinnern, dass Gott treu ist und uns nicht hängen lässt. Die Treue ist einer der schönsten Wesenszüge unseres Gottes. Es gibt Menschen, die nur so lange an anderen ein gewisses Interesse haben und zeigen, solange sie ihnen in irgendeiner Weise nützlich sind. Das ist eine traurige Sache. Es geht da nicht um den Menschen selbst, sondern es geht um seine Fähigkeiten, es geht um die Gaben, die er hat, vielleicht um sein Geld, um sein Portemonnaie, das voll ist, aber es geht nicht um den Menschen selbst. Das ist eine traurige Sache. Wenn man solche Menschen dann plötzlich irgendwann fallen lässt wie eine heiße Kartoffel, wenn sie einem nicht mehr das bieten können und geben können, was man von ihnen erwartet. Und wie gut ist es doch, dass Gott anders ist, ganz anders. Er ist immer der andere. Wir wollen uns das einmal merken, dass das Wort heilig, das habe ich schon oft gesagt, hier nicht nur die Bedeutung hat von abgesondert, sondern es hat auch die Bedeutung von anders. Gott ist immer anders, als wir es sind von Natur aus. Gott geht es um uns selbst. Ich werde gerade daran erinnert, dass von einem Gottesmann erzählt wird, dass in seine Gemeinde ein Millionär hineinkam. Ein reicher Mann. Er war schon in verschiedenen Gemeinden gewesen. Und jetzt schaute er sich diese Gemeinde an und dann hatte ein Gespräch mit dem Pastor dieser Gemeinde und dann merkte er, diesem Mann, diesem Pastor ging es nicht um seinen Geldbeutel, sondern es ging ihm um seine Seele. Und das hat ihn dermaßen beeindruckt, dass er dort Wurzeln geschlagen hat in der Gemeinde. Und er tat dann ganz geringe und niedrige Dienste in der Öffentlichkeit. Rückte die Stühle zurecht oder wie es hier mancher tut, er legte die Gesangbücher ordentlich auf die Plätze. Und natürlich hat er die Arbeit in großzügiger Weise unterstützt mit seinen Mitteln, mit den Mitteln, die Gott ihm anvertraut hatte. Aber es ging eben um seine Seele, es ging nicht um sein Geld. Und das ist wunderbar, Gott geht es um uns selbst. Er liebt uns. Auch da, wo wir versagen, auch da, wo wir mal nichts zu bringen haben, wo wir schwach und elend sind und wo wir vielleicht gar nicht im Moment für andere da sein können, wo wir nicht so nützlich sind wie in besseren Tagen. Gott liebt uns, das sehen wir hier an dem Beispiel des Elia. Er ist treu und bleibt uns treu. Wie oft hätte der Herr Grund dazu gehabt, uns an die Seite zu stellen und zu uns zu sagen, du hast versagt, du bist nicht einmal einsichtig, du verstehst bestimmte Lektionen nicht, die ich dich lehren will, die ich dir beibringen will, ich kann dich nicht mehr gebrauchen. Und so hätte er auch hier mit Elia umgehen können. War Elia hatte tatsächlich nichts begriffen von dem, was Gott eigentlich von ihm wollte. Gott stellte ihm eine seelsorgerliche Frage: Elia, was willst du eigentlich hier am Berg Horeb? Und dann antwortet Elia ihm mit folgenden Worten: Ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaoth, denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet, und ich bin allein übrig geblieben, und sie trachten danach, dass sie mein Leben nehmen. Keine Einsicht im Blick auf seine Schuld, im Blick auf sein Versagen. Gott will ihm doch zurechthelfen, er will ihm innerlich zurechthelfen. Die anderen haben Schuld, die Isebel natürlich und auch alle anderen, die in dieser Situation in Israel nicht Stellung bezogen haben gegen Baal und gegen die falschen Götter. Es schien so, als sei Elia ganz alleine übrig geblieben. Er tut sich selbst leid. Also, keine Einsicht bei Elia, keine Sündenerkenntnis. Er denkt nur an das Versagen der anderen, aber er bekennt nicht seine eigene Schuld. Und dann sehen wir, wie Gott sich am Horeb ihm offenbart, und er versteht auch da nicht, was Gott eigentlich will. Er versteht nicht, dass Gott der Gnade ist und dass durch das Gesetz keine Möglichkeit der Erneuerung, der geistlichen Erneuerung im Volke Gottes gegeben ist, sondern nur durch die Gnade, die in Gott selbst ist, die zu seinem Wesen gehört und die dann später in der Person unseres Herrn Jesus Christus erschienen ist. Also, Elia ist ein sehr, sehr schlechter Schüler, so möchte man sagen. Und Gott hätte sagen können: Hör mal, Elia, also dich kann ich nun in Zukunft wirklich nicht mehr gebrauchen. Jetzt ist Schluss. Aber nein. Gott bleibt ihm treu und gibt ihm neue Aufträge, wenn auch die Ausführung dieser Aufträge dann in der Hand des Elisa, seines Nachfolgers, des Propheten Elisa, liegt. Es ist etwas Großes, wenn wir wenigstens einen Menschen haben, der mit uns durch dick und dünn geht. Nicht nur in guten Tagen, in schönen Zeiten, sondern koste, was es wolle, der uns die Treue hält. Das ist schon etwas Großartiges. Ja, wenn wir einen Menschen haben, der zu uns steht, ganz egal, wie viele Schwächen, wie viele Fehler wir zeigen und wie oft wir versagen. Ein guter Freund ist nicht mit Geld zu bezahlen. Doch auch ein treuer Mensch ist nur ein schwaches Abbild für unseren treuen Gott im Himmel. In einem Lied heißt es: Der beste Freund ist in dem Himmel, auf Erden sind die Freunde rar. Denn in dem falschen Weltgetümmel ist Redlichkeit stets in Gefahr. So weiß ich das und bin erfreut, mein Jesus ist der beste Freund. Wunderbares, herrliches Lied. Wir wollen uns also nicht lähmen lassen im Blick auf die Gegenwart durch Versagen, das in der Vergangenheit liegt. Wir wollen uns da nicht festbeißen an notvollen Situationen in der Vergangenheit, sondern wir wollen mutig nach dem Willen Gottes fragen und weitergehen. Wir wollen nicht an verpasste Gelegenheiten zurückdenken, zumindest nicht daran hängen bleiben und an Fehltritte in der Vergangenheit. Schon allein der viel zitierte gesunde Menschenverstand sollte uns das verbieten. Er sollte uns zeigen, dass es völlig sinnlos ist, sich zu sehr mit der Vergangenheit zu beschäftigen. Aber wir haben ja doch mehr als das bisschen Verstand im Kopf, sondern wir haben das Wort Gottes. Und das Wort Gottes lehrt es uns, dass wir nicht in einer falschen Weise auf die Vergangenheit schauen sollten und daran kleben bleiben sollten. Ja, es gibt wohl einen guten, heilsamen Blick in die Vergangenheit hinein. Es ist manchmal gut, nochmal über bestimmte Wege nachzudenken, die wir gegangen sind. Und vielleicht erkennen wir im Lichte Gottes heute mehr und besser, dass manches eben nicht so war, wie es hätte sein sollen, und wir rühmen uns der Gnade Gottes umso mehr und freuen uns der Vergebung Gottes in Christus Jesus umso mehr. Das kann eine heilsame Sache sein. Manchmal muss Gott uns auch an die Vergangenheit erinnern, um uns davor zu warnen, in dieselben Fehler hineinzuverfallen. Also aus pädagogischen, aus erzieherischen Gründen kann er uns an die Vergangenheit erinnern. Aber ansonsten sollen wir nicht daran festkleben. Die Vergangenheit ist dort am Kreuz auf Golgatha ein für alle Mal von Christus überwunden worden. All unser Versagen, alle Sünde, alle Schuld, die wir auf uns geladen haben, ist dort durch das Blut Jesu getilgt, gesühnt. Vor Gott ist alles gut. In Christus Jesus sind wir eine neue Kreatur, wie wir heute Morgen in der Gebetsstunde schon gehört haben. Gott sieht uns vom Ziel her, er sieht uns als solche, die vollkommen sind, in der Gerechtigkeit seines lieben Sohnes. Das ist eine herrliche Botschaft, die wir haben. Ich erinnere mich daran, einmal bei Lloyd Jones gelesen zu haben, von einem älteren Mann, er kam spät erst zum Glauben. Ich weiß nicht, wie alt er gewesen ist, wahrscheinlich schon über 70. Und er konnte das auch fassen, dass alles in Ordnung jetzt war, im Blick auf seine sündige Vergangenheit, aber da gab es eine Sache, die konnte er einfach nicht loslassen, die ihm immer und immer wieder Not bereitet. Und Lloyd Jones hat ihm viel Mut gemacht und hat ihm deutlich gemacht, oder versucht deutlich zu machen, dass es darum geht, auch diese Sache loszulassen und zu glauben, dass der Herr Jesus auch dafür am Kreuz gestorben ist. Auch für diese spezielle Sünde. Und vielleicht gibt es ja auch in deinem Leben, vielleicht auch in meinem Leben, so bestimmte Dinge, an die wir immer und immer wieder denken und die uns lähmen können, jetzt in der Gegenwart vorwärts zu marschieren und froh und dankbar dem Herrn zu dienen. Und wenn das der Fall ist, dann erinnern wir uns doch an das Wort aus einem der Propheten, aus dem Propheten Joel, dass Gott uns die Jahre, die die Heuschrecken gefressen haben, dass er sie uns ersetzen will. Das heißt also, das, was wir verloren haben durch unsere Sünde, das will er wieder gut machen, das will er uns ersetzen. Wir brauchen nicht in dieser negativen Art und Weise an die Vergangenheit zurückzudenken. Es ist alles gut gemacht durch das Blut Jesu. Sind Folgen noch zu tragen, dann wollen wir auch damit zum Herrn gehen und zu sagen, Herr, ich bin zu schwach, sie zu tragen, hilf mir, gib mir deine Kraft dazu. Und manchmal sind Folgen zu tragen, das ganze Leben hindurch. Durchaus. Permanente Folgen bestimmter Sünden. Aber dann wollen wir ein Ja dazu haben und daran denken, dass auch diese Folgen der Sünde uns zum Besten dienen müssen. Zum göttlich Besten. Dass der Herr auch aus diesen Folgen der Sünde etwas macht zur Verherrlichung seines Namens. Also bitte, im Sport weiß man darum, um die Wichtigkeit, dass man Niederlagen abhaken kann, dass man nicht daran festhält, damit man wieder frei ist für das nächste Spiel, muss man Niederlagen zurücklassen können. Und wir wissen das doch vom Wort Gottes her. Und wir haben doch die Zusicherung, vom Evangelium her, dass unsere Vergangenheit mit Gott in Ordnung gebracht ist durch das Erlösungswerk unseres Herrn Jesus. Wir wissen um Gottes Vergebung und wir wissen auch um seine Treue, uns auch weiterhin zu gebrauchen. Nichts in der Vergangenheit sollte uns daran hindern, uns an unserem Herrn zu erfreuen und daran festzuhalten, dass der Herr uns auch weiterhin in seinem Dienst gebrauchen will. Wir sollten uns keine Sorgen machen über Dinge, auf die wir keinen Einfluss mehr haben. Der Blick darf nach vorne gerichtet sein. Geben wir auch dem Selbstmitleid keine Chance. Da haben wir auch oft Probleme damit. Wenn andere an uns schuldig geworden sind. Dass wir daran festhalten und festhängen, ja. Statt auch das loszulassen und dem Herrn zu übergeben. Selbstmitleid ist wirklich ein großes Übel. Das bringt uns nicht weiter und hindert uns daran, für andere da zu sein. und froh und dankbar unseren Weg zu gehen. Also, übergeben wir unser Selbstmitleid dem Herrn Jesus, geben wir ihm keine Chance. Und lasst uns mit dem Liederdichter beten, was ich gelebt, das decke zu, was ich noch leb, das regiere du. Vergangenheit ist zugedeckt durch unseren Herrn Jesus. Und was wir jetzt leben, das wollen wir durch seine Gnade und durch seine Kraft ihm leben. Nun, das ist also Treue Gottes, die uns nicht aufgibt, die Elia hier erfahren durfte und mit der auch wir rechnen dürfen. Und nun bekommt Elia neue Aufträge und wie ich bereits sagte, wurden diese Aufträge dann später, wenn wir uns die entsprechenden Stellen durchlesen in der Bibel, wurden diese Aufträge dann von Elisa, seinem Nachfolger, ausgeführt. Die Aufträge selbst aber ergehen hier an Elia. Ich lese uns noch einmal von Vers 15 an. Geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus und geh hinein und salbe Hasael zum König über Aram. Das ist also das erste, der erste Auftrag. Und Jehu, den Sohn Nimschis, zum König über Israel. Und Elisa, den Sohn Schaphats, vielleicht die schwierigste Aufgabe, ja? Für Elia. Denn das bedeutete, dass er abtreten musste, ja? Von Abel Mehola zum Propheten an deiner Stadt. Also, Gott kann Elia noch und will ihn noch gebrauchen, wenn auch nur in der Weise, dass er hier den Staffelstab an Elisa weitergibt. Und dann schauen wir uns einmal die Art dieser Aufträge an. Es wird vielleicht in Vers 17 nochmal besonders deutlich, und es soll geschehen, wer dem Schwert Hasaels entrinnt, den soll Jehu töten, und wer dem Schwert Jehus entrinnt, den soll Elisa töten. Es geht also um Ausführung der Gerichte Gottes. Gott offenbart sich hier als der Gott, der seine Feinde nicht verschonen wird. Sie stehen also alle diese Aufträge im Zusammenhang mit dem göttlichen Gericht. Und das ist etwas, was wir auch mit allem Ernst immer wieder vernehmen wollen, dass Gott nicht nur der Gott der Gnade ist, sondern auch ein Gott, der irgendwann abrechnen wird mit seinen Feinden. Gott hat ja unendlich viel Geduld, das wissen wir, seine Langmut ist groß, das ist sein Wesen, er kann lange, lange warten, aber irgendwann ist das Maß dann voll und dann vollstreckt er sein Gericht. Und das sind ganz schlimme, zeitliche Gerichte oft, wenn wir einmal absehen jetzt von dem ewigen Gericht, das kommen wird, wie der Hebräerbrief es sagt, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Also Gott lässt durchaus nicht 5 Grade sein, sondern irgendwann kommt es dann dazu, dass Gott eingreift und seine Heiligkeit offenbar macht. So leben wir ja jetzt schon in einer Zeit, in der Gott uns dahingegeben hat in unserem Volk. Wir sind schon dahingegeben, das ist schon ein göttliches Gericht, was geschieht, auch innerhalb der Gemeinde Jesu, aber in der Welt insgesamt. All die Folgen, die notvollen Folgen, die wir heute sehen, all die, das Treiben der Sünde, der Gottlosigkeit, der Ungerechtigkeit, ist schon eine Folge davon, dass Gott unser Volk dahingegeben hat. Und dann kommt die Vollstreckung des äußeren Gerichtes. Das kann noch eine Zeit dauern, wie lange wissen wir nicht, aber es wird kommen. Mit absoluter Gewissheit wird das Gericht kommen über unser Europa und über diese ganze Welt. Die Menschen missverstehen in der Regel die Langmut und Güte und Geduld Gottes. Das lesen wir in der Bibel. Dass Menschen dann auf den Gedanken kommen, wenn sich nichts tut, sie gottlos leben und es geschieht nichts, es geht ihnen gut, denken wir an Asaf, Psalm 73, dass sie dann auf den Gedanken kommen, aha, so schlimm kann es nicht sein. Ja? Es wird schon alles irgendwie gut gehen. Und die liberalen Theologen blasen natürlich in dieses Horn und sagen, Gott ist ein Gott der Liebe, ja. Mit den Gerichten haben wir nichts mehr zu tun. Sie missverstehen die Güte und Barmherzigkeit Gottes. Gott möchte sie auf dem Weg seiner Güte zur Umkehr bringen, zur Buße bringen, zum Glauben an den Herrn Jesus, zur Vergebung der Sünden. Aber sie gehen ihre gottlosen Wege weiter. Und dann kommt es eben irgendwann zu diesem schrecklichen Gericht. So ist es damals gewesen mit dem Volk Israel. Der Herr Jesus hat das Gericht angekündigt und es kam dann auch 70 nach Christus. Und so werden auch wir nicht verschont werden. Gott mag Menschen hier und da noch ein Schlupfloch gewähren für eine Zeit, durch das er scheinbar entrennen kann, aber es kommt der Tag, an dem Gott den Menschen im Gericht stellen wird. Und dann gibt es kein Entrennen mehr. Gott wird ihn für seine Boshaft und Bösartigkeit zur Rechenschaft ziehen. Nun, war das ein Trost für Elia? Sollten Christen sich darüber freuen? Das ist eine schwierige Frage. Wir sollten auch unseren Feinden, auch den gottlosesten Menschen in dieser Welt, im Grunde genommen Gutes wünschen. Wir sollten für sie beten, dass sie noch zur Buße kommen. Es ist immer noch Möglichkeit, immer noch Raum hier und da, dass Menschen zur Buße kommen und zum Glauben und errettet werden. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass es durchaus auch in der Bibel Aussagen gibt, die uns deutlich machen, dass dem Christen das nicht egal ist, ob Unrecht bestraft wird oder nicht. Wir wünschen keinem Menschen das Gericht Gottes, aber das Unrecht darf, kann und darf nicht ungestraft bleiben. Vielleicht in diesem Sinne war es dem Elia auch ein Trost, was er hier an Aufträgen mit auf den Weg bekam. Gott wird eingreifen und wird die Gottlosen zur Rechenschaft ziehen. Und das dritte und letzte. Ganz gewiss ist es für Elia ein Trost gewesen, zu hören, dass er nicht alleine dastand. Als einer, der dem Götzendienst im Volk Israel widerstanden hatte und immer noch widerstand. Sondern es gab auch noch andere. Er hatte ja gemeint, er stünde alleine da. Er sprach, ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert. Übrigens ist genau das, was er zuvor auch schon gesagt hat. Es hat sich in seinem Verständnis nichts geändert. Ich habe für ihn geeifert. Er war ein Gesetzeseiferer. Denn Israel hat deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Ich bin allein übrig geblieben. Nun, Elia wusste doch, dass es auch einige Propheten in Israel gab, die von Obadja versteckt worden waren, die im Untergrund lebten, die sich verbargen vor dem Zorn Ahabs und dieser gottlosen Königin Isebel. Elia wusste davon. Trotzdem sagt er, ich bin allein übrig geblieben und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Wie ist das zu verstehen? Nun, vielleicht hat er daran gedacht, dass er der Einzige war, der nun in der Öffentlichkeit Stellung nahm zum Götzendienst. Das hat es ja auch immer wieder gegeben in der Kirchengeschichte, dass es Menschen gab, die durchaus an den Herrn Jesus Christus glaubten und die durchaus an die Wahrheit des Wortes Gottes glaubten und daran festhielten, aber aus Mangel an Mut nicht in der Lage waren, öffentlich Stellung zu beziehen. Das hat es immer wieder gegeben. Wir wollen solche Leute nicht von vornherein aburteilen und verachten. Auch für sie kann noch die Zeit kommen, dass sie einmal offenbar werden als Jünger und Jüngerinnen Jesu. Denken wir nur an Josef von Arimathia. Und es gab manche andere, von denen Johannes uns berichtet, dass sie aus Angst vor den Juden nicht wagten, öffentlich auf die Seite des Herrn Jesus sich zu stellen. Das hätte enorme Konsequenzen für sie gehabt. Und ich habe einmal davon gehört oder gelesen, dass es auch in unserer Zeit in Israel manche gibt, um nicht zu sagen viele gibt, die an Jesus als den Messias glauben, die aber nicht wagen, dieses Bekenntnis abzulegen, weil sie Angst haben vor den entsprechenden Konsequenzen, die damit verbunden werden. Aber wer weiß, ob nicht ihre Stunde noch kommt. Ich denke noch einmal an Josef von Arimathia. Als es dann darauf ankam, da bekannte er Farbe. Also wir wollen solche Leute, die aus irgendwelchen Gründen, aus Angst oder dergleichen, nicht ein freimütiges Bekenntnis öffentlich zu Jesus ablegen. Wir wollen sie nicht abhaken. Wir wollen nicht sagen, die können wir vergessen, sondern wir wollen daran denken, dass auch sie noch einmal eine klare Linie in ihrem Glaubensleben von Gott gezogen bekommen können. Also, Elia wusste darum, es gab einige, aber in der Öffentlichkeit stand er ziemlich allein da. Vielleicht war er in dieser Situation auch ein wenig blind für die Realität. Das geht uns ja auch manchmal so. Da haben wir irgendetwas, was uns so bewegt in unserem Herzen. Wir sind in einer so großen Not, dass wir die Dinge nicht mehr so sehen, wie sie in Wirklichkeit sind. Habt ihr das auch schon erlebt? Ja? Da habt ihr eine Auseinandersetzung mit einem Menschen. Da kommt es zu Zank und Streit. Und plötzlich sagt man Dinge, über die man nachher nur erschrocken sein kann, weil sie gar nicht der Wirklichkeit entsprachen. Aber in diesem augenblicklichen Aufflammen des Zornes und des Ärgers, da sagt man manche Dinge, die einfach gar nicht der Wahrheit entsprechen. Das gibt es. Und so kann man dann auch blind sein für bestimmte Dinge, die einfach der Realität entsprechen, weil man innerlich besetzt ist von dem, was einen im Augenblick so sehr beschäftigt. Und wir wissen um die Not Elias, welche Not er hatte im Blick auf die Isebel, im Blick auf die ganze Entwicklung des Reiches Gottes in der damaligen Zeit. Und da sah er die Dinge nicht mehr nüchtern. Und da muss er sich korrigieren lassen von Gott, und ich denke, das war auch ein großer Trost für ihn. Hör mal, Elia, das stimmt nicht, was du sagst. Du bist allein übrig geblieben. Ich will übrig lassen, oder Paulus versteht es unter der Leitung des Heiligen Geistes im Römerbrief so, ich habe übrig gelassen 7000 in Israel, alle Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal, und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Der dieses Bild Baals nicht geküsst hat und ihn nicht angebetet hat. Ich habe übrig gelassen 7000 in Israel. Hier muss Elia sich also eine Korrektur gefallen lassen. Und das kann auch bei uns der Fall sein. Wir leben ja in einer Zeit, von der wir den Eindruck haben, es gibt nur noch wenige, die einen guten geistlichen Weg gehen in der Nachfolge Jesu. Es geht ja alles bergab. Ja, wenn man die letzten 20, 30, 40 Jahre einmal vor Augen hat, was da alles geschehen ist, auch im evangelikalen Bereich, wie da die Dämme gebrochen sind, wie man sich mehr und mehr Rom angenähert hat, wie man sich öffnet für schwarmgeistige Bewegungen, wie man anfängt, Bibelkritik zu treiben, dann kann man nur zutiefst bestürzt sein. Und dann kann man da hinkommen, wenn man merkt, es gibt also nur noch wenige, dann kann man da hinkommen, dass man denkt in seiner Einsamkeit, naja, man steht ganz alleine da oder wir stehen ganz alleine da. Ich war eine kleine Schar, nur noch wenige Leute, auf die man sich verlassen kann. Und dann müssen wir uns korrigieren lassen. Dann sagt der Herr zu uns, hör mal, dein Blick ist getrübt. Es gibt noch 7000, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor dem Zeitgeist. Die sich nicht geöffnet haben für den Ökumenismus und dergleichen, die immer noch daran festhalten, dass es nur einen Weg zur Herrlichkeit gibt. Und diesen Weg haben wir in dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn und nirgendwo anders. Ich habe mir übrig gelassen, 7000 in Israel, alle Knie, die sich nicht gebeugt haben, vor Baal und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Es gibt sie doch noch hier und da. Wir stehen nicht so ganz allein. Und wenn hier die Zahl 7000 erwähnt wird, dann können wir das natürlich buchstäblich verstehen. Dann würde das bedeuten, es sind die wenigen im Verhältnis zu den vielen, ist klar. 7000, das ist nicht die Mehrzahl im Volk Israel gewesen. Aber ich denke, wir müssen es im übertragenen Sinne verstehen oder bildlich verstehen, symbolisch verstehen. Dann bedeutet es, die Zahl 7000 ist die Zahl der Vollkommenheit, 7, eine göttliche Zahl der Vollkommenheit. Dann bedeutet es, es fehlt keiner unter dem Volk Gottes. Sie sind alle da, die Gott erwählt hat vor Grundlegung der Welt. Hier ist einer, dort ist einer, sie sind vollständig, Gemeinde Jesu ist vollständig, auch wenn es nach außen hin nur eine kleine Zahl ist. Das ist doch ein großer Trost. Und dann begegnen wir solchen Leuten auch hier und da. Und dann werden wir gestärkt im Glauben, dass es sie doch noch gibt, diese 7000, ja? Dass wir doch nicht so ganz alleine dastehen. Auch wenn man uns vorwirft, dass wir zu einseitig wären. Es sind solche, die nicht nur das Evangelium, wie man heute zu sagen pflegt, positiv verkündigen, die nicht nur sagen, wofür sie sind, sondern die auch sich abgrenzen und sagen, wogegen sie sind. Das ist wichtig. Die nicht nur Ja sagen, sondern auch Nein sagen. Das sind solche, die sich an den Herrn Jesus Christus anklammern und an sein Wort. Er ist letztlich dieser heilige Überrest und all diejenigen, die an ihn glauben, gehören zu diesem Überrest. So lesen wir im Propheten Zephania, Kapitel 3, Vers 12, das mutmachende Wort, ich will übrig lassen ein geringes, ein armes und geringes Volk. Das wird den Namen des Herrn anrufen. Das wird auf den Namen des Herrn trauen. Und wenn Gott das vorhat, auch in unserer Zeit, wer will ihn daran hindern? Niemand kann ihn daran hindern. Er hat sein Volk, er hat seine Gemeinde, er sorgt für sie, er wird sie durchbringen. Niemand kann ihn daran hindern, dass seine Gemeinde zum Ziel ewiger Herrlichkeit gelangt. Wenn Gott sagt, ich will oder ich habe, dann steht das für Zeit und Ewigkeit. Und ich denke, das ist ein Trost für Elia gewesen, dass er wusste, aha, es gibt doch noch andere. Und das ist auch ein Trost für uns. Da wollen wir uns darüber freuen, dass es so ist, ein Trost in Stunden der Einsamkeit. Wenn man sich fragt, ja, wo kann man denn noch hingehen, ja, ist ein großes Problem, wenn man Urlaub macht. Habt ihr das sicherlich auch schon erlebt, oder? Ihr macht irgendwo Urlaub und möchtet gerne an einem Gottesdienst teilnehmen, wisst nicht, wo ihr hingehen könnt. Ja? Und dann geht er vielleicht irgendwo hin und dann macht er eine schlimme Erfahrung. Ja? Und hört kein Evangelium, sondern irgendetwas. Das ist eine große Not. Und in solchen Zeiten wollen wir den Mut nicht verlieren, sondern wollen uns an diese Zusage Gottes in seinem Wort erinnern lassen. So haben wir also dreierlei, was uns heute wichtig sein soll. Einmal die große Treue Gottes. Sind wir untreu, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Zweitens, Gott ist ein heiliger Gott, der auch Gericht übt. Das ist ganz wichtig. Und das Dritte, er ist der Gott alles Trostes, der hier Elia tröstet und der auch uns tröstet mit seiner Zusage, ich habe mir übrig gelassen. Amen.